Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Heute ist der 8. Mai, das Ende des Zweiten Weltkrieges nach deutscher Zeitrechnung. Also eine kleine Einschränkung muss man machen. Das ist ja im russisch-sowjetischen Raum immer der 9. Mai in der Verordnung. Wenn man in die Niederlande schaut, das ist der 5. Mai. Aber wie gesagt, bei uns der 8. Mai, der Tag der Kapitulation vor 78 Jahren. Das ist unser Thema mit Julia Reuschenbach, die als Wissenschaftlerin viel zur Erinnerungskultur auch gearbeitet hat. Also eigentlich ohne Frage kompetent genug wäre, dass wir das jetzt hier gemeinsam machen. Aber sie haben einen Überraschungsgast dazu geladen. Ich sehe gerade, sie ist noch nicht da. Doch, ich höre, sie ist da. Er ist da, sie ist da. Ah, alles klar, jetzt sehe ich es. Ich musste hier noch was umschalten. Und Julia Reuschenbach, soll ich einfach mal fragen, wer da ist?
Unbedingt.
Okay. Einen schönen guten Tag. Hier ist Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk Kultur. Mit wem sprechen wir?
Sie sprechen mit Boris Pistorius.
Herr Pistorius, hallo. Also ich frage das nur noch mal zur Sicherheit. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
Ja, und ich kann versichern, es ist kein Fake-Anruf.
Alles klar. Langsam verstehe ich auch, warum wir uns so genau an die Zeit halten müssen, weil Sie wahrscheinlich einen engen Zeitplan haben. Vielen Dank für die Ehre, dass Sie hier heute bei uns auftreten an diesem wichtigen Tag. Darf ich mal fragen, wie Sie diesen Tag bezeichnen? Weil das ist ja schon nicht ganz einfach. Tag der Kapitulation, Tag der Befreiung. Das ist so ein Begriff, den man eher so, ja, so in der DDR geprägt hat. Haben Sie einen Begriff?
Für mich ist es auch der Tag der Befreiung, und zwar weniger, was DDR-Belastung angeht oder DDR-Vorgeschichte, sondern vielmehr, weil es der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, vom Faschismus war. Diesem Ereignis oder dieser Interpretation geht notwendigerweise die Kapitulation voraus, aber es ist für mich auch der Tag vor allem der Befreiung vom Nationalsozialismus.
Das ist ja, wenn ich jetzt mit dem Verteidigungsminister spreche, natürlich nochmal insbesondere interessant, weil wir da ja letztendlich auch über was sprechen, also auch Lehren, die daraus gezogen wurden. Ne? Also eine Armee, die damals kapituliert hat, einen Krieg dann mit der Unterschrift beendet hat, bei dem ja wahrscheinlich auch viele Soldatinnen und Soldaten über den Laufe der Zeit gemerkt haben, dass man den so nicht kämpfen darf, vielleicht nicht ganz bewusst. Wie schauen Sie denn da heute drauf, auch gerade in der Verantwortung für eine Armee?
Na, wir haben ja nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Befreiung von den Nazis, mit der Schaffung des Grundgesetzes etwas, wie ich finde, historisch Einmaliges geschafft. Wir haben innerhalb weniger Wochen in diesen Verhandlungen haben unsere Väter und Mütter es geschafft, die richtigen Lehren aus diesen furchtbaren 12 Jahren zu ziehen. Und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und ich glaube, wenn 1945 jemand vorausgesagt hätte, dass die Bundesrepublik Deutschland, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, schon 1956, also gerade mal 11 Jahre später, wieder über eine bewaffnete Streitkraft verfügen würde, hätte das vermutlich niemand geglaubt oder für möglich gehalten. Das zeigt aber, dass man mit den richtigen Weichenstellungen im Grundgesetz und vor allen Dingen dann auch mit der damit einhergehenden Schaffung unseres Parlamentarismus, unserer Demokratie, unserer Rechtsstaatlichkeit und dann mit dem umstrittenen, diskutierten Aufbau einer eigenen Bundeswehr, die aber nur denkbar war durch den demokratischen Prozess, den dieser souveräne Staat der Bundesrepublik Deutschland genommen hat, nur deshalb überhaupt möglich war, auch im westlichen Bündnis eingebettet, nie wieder alleine, immer im Bündnis. Das Ganze mit der Entwicklung hin zu einer Parlamentsarmee in den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten zeigt eben, dass man aus der Geschichte auch Lehren ziehen kann und muss. Und deswegen stehen wir heute so da, wie wir es tun.
Ich sehe hier meinen Gast Julia Reuschenbach an vielen Stellen nicken an dieser Stelle. Sie hat aber gesagt, red erstmal mit Boris Pistorius, der muss gleich wieder in den nächsten Termin. Deswegen, Julia Reuschenbach, ich habe auch noch die eine oder andere Frage an Sie. Aber Herr Pistorius, gerade weil Sie das so schildern, wir sind ja natürlich auch gerade in einem bedrückend aktuellen Umfeld, was diese ganze Situation angeht. Also wir wissen, die Rote Armee war eben die befreiende Armee, vom Osten kommt. Wir sehen heute die Schwierigkeiten mit dem Gedenken, wie geht man damit um, weil wir eben sehen, dass russische Soldaten heute eben einen Angriffskrieg führen. Es gab da Entscheidungen, beispielsweise Kranzniederlegung eben nicht an dezidiert mit der Roten Armee verbundenen Orten vorzunehmen. Halten Sie das für richtig?
Es ist immer schwierig. Wir neigen dazu, im Laufe der Jahrzehnte frühere Positionen dann sehr schnell auch über Bord zu werfen. Die Rote Armee hatte ihren Beitrag an der Befreiung Deutschlands und Mitteleuropas, muss man einfach sagen, aber auch an der eigenen Befreiung. Aber ich glaube, man muss einfach den Unterschied sehen. Die deutsche Wehrmacht war die Wehrmacht einer verbrecherischen Politik. Sie hat alle Grenzen verlassen in Teilen, die es gab. Und deswegen haben wir auch diesen Bruch in unserer Militär- und Wehrhaftigkeitstradition. Einen Bruch, den es in Russland, in der Sowjetunion nicht gab. Einen Bruch, den die Engländer und die Franzosen nicht hatten und nicht haben, die zu einem anderen Militär-Traditionsverständnis führen, zu einem anderen Umgang mit Veteranen zum Beispiel. An all diesen Dingen kann man den Unterschied sehen. Und heute haben wir es eben mit einer russischen Armee zu tun, die schlicht einen imperialistischen, brutalen und verbrecherischen Krieg führt, im Auftrag wieder eines verbrecherischen Politikers. Und das muss man klar unterscheiden. Da kann es eben auch keine Unklarheiten oder Unpräzisionen im Umgang damit geben.
Ich meine, das Ganze zwingt uns etwas auf, was ja gesellschaftlich in Deutschland gar nicht mehr so opportun war, dass man nämlich gesagt hat, wir machen Politik oder wir müssen Politik auch mit Waffengewalt machen oder müssen zumindest gut genug bewaffnet sein. Ich finde das in der Debatte manchmal schwierig, weil ich habe auch den Eindruck, dass das eben auch eine starke Erkenntnis eben war aus dieser großen Niederlage und der Befreiung im Mai 1945, dass den Deutschen das Militärische auf eine gute Weise ausgetrieben war. Und jetzt, Herr Pistorius, was müssen Sie da machen? Müssen Sie den Deutschen das Militärische wieder so ein bisschen eintreiben in die Köpfe?
Nee, muss ich nicht, weil es war bis 1990, ganz selbstverständlicher Bestandteil unseres öffentlichen und privaten Lebens. Es gab die Bundeswehr hatte mehrere hunderttausend Mann unter Waffen, es gab zigtausend Panzer und Luftfahrzeuge und eine Ausrüstung und eine Ausstattung und eine Ausbildung, die hoch anerkannt war in der Welt und vor allen Dingen auch innerhalb der NATO. Und zwar deshalb, weil unser Auftrag als Teil des Gesamtauftrags immer erfüllbar war, nämlich den der Abschreckung. Und abschrecken können Sie nur, wenn Sie im militärischen Bereich Dinge können, ohne sie zu müssen. Also Sie müssen in der Lage sein zu sagen, ich wehre mich und du, mein potenzieller Gegner, musst das bitte schön wissen. Und wir werden alles dafür tun, um uns zu verteidigen und wir werden auch bereit sein, das zu tun. Und von daher war das bis 1990 selbstverständlicher Bestandteil unseres Lebens. Der Fall der Mauer, das Ende des Warschauer Paktes hat uns dann 30 Jahre lang in dem Bewusstsein, in dem festen Glauben leben lassen, diese Zeiten der Bedrohung, diesseits und jenseits der Mauer, des Eisernen Vorhangs sind ein für alle Mal vorbei, wir leben in Frieden. Fast alle haben daran geglaubt und darauf gebaut. Die Friedensdividende wurde entsprechend für vieles andere verwendet, was gut und richtig war. Und jetzt lernen wir eben, dass diese Zeit nicht von Dauer war und wir uns wieder mit einer Sicherheitsbedrohung auseinandersetzen müssen. Mit der Folge, wir müssen auch wieder die alten Fähigkeiten, leider muss man sagen, zum Leben erwecken und unsere eigene Wehrhaftigkeit und Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen.
Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, eingeladen hier von Julia Reuschenbach. Und jetzt muss ich an dieser Stelle noch fragen, weil ich war ja ganz unvorbereitet. Habe ich irgendeine wichtige Frage oder einen wichtigen Punkt vergessen, wo Sie sagen, und dazu möchte ich aber Boris Pistorius gerne hören?
Also ich hätte ganz viele Fragen an Boris Pistorius, aber angesichts der Zeit und des begrenzten Sendeplatzes, den Sie uns hier ja leider nur geben können.
Aber jetzt, von mir kriegen Sie alles.
Ich glaube, ich müssen wir das ein bisschen verschieben, aber einen Punkt vielleicht als Gedankenanschluss für die Zeit nach der Sendung und für bestimmte Gespräche, die folgen werden, würde ich einfügen. Und zwar den, dass wir einfach gesellschaftlich anfangen oder angefangen haben in den letzten 3-4 Jahren und im letzten Jahr im Besonderen neu über die Bundeswehr zu denken, über die Relevanz der Streitkräfte, über Wertschätzung. Auch wenn wir zum Beispiel an die Unterstützung bei Krisensituationen denken, wie in der Corona-Pandemie. Und ich glaube, der Gedanke wird neben allen akuten Krisen und dem, was Herr Pistorius geschildert hat, uns auch in den nächsten Jahren erhalten bleiben.
Definitiv. Und die Bundeswehr hat diese Rolle in den letzten Jahren sehr, sehr hervorragend erfüllt, diese Rolle. Sie war bei Covid-19, bei Flutkatastrophen, sie war im Ahrtal, sie war immer dann, wenn man sie brauchte, jetzt zuletzt in Sachsen bei den Bränden, bei den verheerenden Waldbränden. Also man kann sich auf sie verlassen und sie ist damit Teil dieser Gesellschaft. Sie ist eine Parlamentsarmee und sie verdient deshalb eben auch nicht nur Wertschätzung für jeden einzelnen Soldaten und jede Soldatin und jeden Beschäftigten, sondern verdient auch den Respekt für die geleistete Arbeit. Denn am Ende sind es die Menschen, die rausgehen, um unser Leben und unsere Sicherheit verteidigen, wenn es drauf ankommt, so wie es gerade in der Ukraine passiert. Durch die ukrainische Armee. Und das muss uns immer wieder klar sein. Am Ende sind das diejenigen, die in der ersten Reihe stehen, uns zu verteidigen. Dafür müssen wir sie wertschätzen, aber auch ausstatten und uns klar machen, dass Verteidigung Geld kostet. So bitter es ist, ich würde auch lieber in einer Welt leben, in der das nicht notwendig wäre.
Also darf ich nochmal fragen, Sie wären lieber ein Verteidigungsminister, der eine sehr viel kleinere Armee weniger gut ausgestattet braucht, weil die Welt sozusagen friedlicher ist und der diese Bedrohung nicht hat?
Also noch lieber würde ich in einer Welt leben, in der es gar keine Verteidigungsminister geben müsste. Aber ist die Welt nicht.
dann müssen Sie uns doch verraten, welches Ressort hätten Sie dann gerne?
Nee. Okay. Nein. Solche Gespräche führen wir nicht.
Boris Pistorius, nein, aber ich freue mich, dass wir dieses Gespräch überhaupt geführt haben. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister von der SPD, der hier heute mitgebracht wurde per Telefon als Überraschungsgast von Julia Reuschenbach. Herr Pistorius, ganz herzlichen Dank.
War mir eine Freude. Einen erfolgreichen Tag wünsche ich noch.
Danke Ihnen auch. Und danke schön, Julia Reuschenbach, für diese Überraschung.